Jesaja 44 sind wir heute Abend. Letztes Mal in Jesaja 43 hatten wir diese wunderbaren Worte. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, gebe ich Menschen hin an deine Stelle und Völkerschaften, Stelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Wir haben gelernt, dass wir Gott gehören, weil er uns erschaffen hat, dass wir ihm gehören, weil er uns erkauft hat und wir deswegen für ihn leben wollen und nicht für irgendetwas anderes, irgendwas an seine Stelle setzen. Und wenn wir das tun, dann ist es ein Götze, selbst wenn wir keine Statuen schnitzen, wie sie das damals gemacht haben. Aber es geht im Prinzip um falsche Prioritäten, um Lebensstile, dass wir für was anderes leben als für den lebendigen Gott. Und man könnte so sagen, in den nächsten Kapiteln ist es wirklich fast so ein Kontrast zwischen dem lebendigen Gott und den toten Götzen, den wir hier sehen. Vers 1 im Kapitel 44: Aber nun höre, Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Ist nicht wunderbar, dass der Gott, der uns gebildet hat, unser Schöpfer, dass er uns hilft? Das ist eigentlich unglaublich. Er sagt wieder: Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe. Jeschurun war so ein Ehrname auch für Israel, heißt der Rechtschaffene übersetzt. Fürchte dich nicht, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen und auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Also können wir uns so bildlich vorstellen, so richtig saftige, fette, gesunde, grüne Bäume, die direkt am Wasser stehen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen, und jener wird auf seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel benannt werden. Also wir haben wieder dieses Bild hier, hat man auch in der Offenbarung, einen neuen Namen auf der Hand geschrieben, den Namen Gottes. Es geht hier um Besitz. Sklaven wurden damals markiert. Auf den Namen des Herrn, auf die Stirn oder auf die Hand geschrieben. Darum geht's. Und zwar freiwillig. Ich gehöre dem Herrn. Also eine Selbstmarkierung sozusagen, eine Selbsthingabe, dass wir ihm dienen aus freiem Willen. Und er spricht hier natürlich von diesem wunderbaren messianischen Bild auch, dass er Wasser ausgießt auf das Durstige und Bäche, auf das trockene Land. Und es wird uns gleich gesagt, wie es geistlich gemeint ist, den Heiligen Geist ausgießen auf deine Nachkommen. Und wir wissen, wann das passiert ist, nämlich zu Pfingsten, eine Verheißung des neuen Bundes. Heiliger Geist, der uns Leben gibt, der uns erfrischt, der uns fruchtbar macht. Gottes Leben in uns. Quellen strömenden Wassers werden aus einem Innern kommen, hat Jesus gesagt. Denen, die an ihn glauben. Und so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Also hier haben wir es wieder, er ist der König, er ist der Erlöser. Er hat uns erkauft, deswegen gehören wir ihm. Der Herr, der Herrscher, also der allmächtige, starke Gott. Ich bin der Erste, und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Erinnert uns auch an die Offenbarung, oder? Mhm. Kapitel 1, Kapitel 22, glaube ich, nochmal. Sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Erste und der Letzte. Hier steht, außer mir gibt es keinen Gott. Das heißt, wenn Jesus diesen Titel für sich übernimmt, der Erste und der Letzte, heißt ganz klar, dass Jesus Gott ist und das hat er natürlich ganz klar für sich beansprucht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ein Götze kann es nicht sagen. Ich bin der Erste, weil der wurde geschnitzt, da war wer vor ihm. Kann auch nicht sagen, ich bin der Letzte, weil er irgendwann kaputt geht. Und das werden wir gleich sehen, diesen Kontrast zu dem wunderbaren, lebendigen Gott. Und ich meine, wenn das wahr ist, wenn er existiert, wenn er unser Schöpfer ist, wenn er allmächtig ist, wenn er uns so sehr liebt, dass er uns erlöst hat durch Jesus, dass er sich uns selbst hingegeben hat, dann wem sollten wir sonst dienen und wem sollten wir sonst nachfolgen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Im Römerbrief 12 heißt es, dies ist euer vernünftiger Gottesdienst. Es ist vernünftig, Gott zu dienen und Gott zu folgen. Nur er ist es wert. Er sagt, wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Antwort ist natürlich niemand. Außer ihm sind alles rhetorische Fragen. Und was eintreten wird, sollen sie es uns verkünden, diese Götzen. Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Jesaja spricht ja diese Worte, oder Gott durch Jesaja, zu einer Zeit, bevor sie in die Verbannung gegangen sind. Also er hat das ganze Gericht, die ganze Verbannung in Babylon schon im Voraus verkündet. Und er sagt, hier erschreckt nicht, wenn diese Dinge passieren, habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet. Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Ich kenne auch keinen. Keinen anderen, der uns wirklich Halt geben kann. All diese Ersatzgötzen. Egal, ob man jetzt für Reichtum lebt, oder Geld, oder Wohlstand, Aktien, das kann keinen Halt geben, das ist kein Fels, wie viele herausgefunden haben. Mhm. Während der Krise, jetzt, auch wenn wir für Menschen leben, letztendlich, Menschen werden uns immer wieder enttäuschen oder wir werden sie verlieren. Keiner ist ewig, nur Gott. Es gibt nur einen, der unserem Leben wirklich Halt geben kann. Und es gibt nur einen, der Dinge im Voraus verkündet und das werden wir in Kapitel 45 sehen. Also unglaubliche Prophetien, wo Gott wirklich Menschen beim Namen ruft, noch 200 Jahre zuvor. Und Gott kann seinem Volk sagen, ihr seid meine Zeugen. Ein Götzendiener hat kein Zeugnis. Der hat nicht erfahren, wie Gott gesprochen hat und es ist eingetroffen oder wie Gott gerettet hat. Israel war Zeugen, wie Gott sie aus dem Land Ägypten befreit hat durch Wunder, durch große Taten, wie er sie versorgt hat in der Wüste, übernatürlich, wie er sie befreit hat. Wir haben ein Zeugnis, weil wir einen lebendigen Gott haben. Ein Götzendiener hat kein Zeugnis. Deswegen ist unser Zeugnis auch was Machtvolles, wenn wir anderen Leuten einfach erzählen, was wir mit Gott erleben, was er in unserem Leben tut und wie er uns verändert. Schau im Kontrast hier im Vers 9. Die Bildner von Götzenbildern sind allesamt nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts und ihre Zeugen sehen nicht und erkennen nicht, damit sie zu Schanden werden. Die erleben nichts mit ihren Götzen. Wer hat je einen Gott gebildet und ein Götterbild gegossen, damit es nichts nützt? Also sind alle enttäuscht worden. Siehe, alle seine Anhänger werden zu Schanden. Die werden enttäuscht werden, weil sie sich was erwarten, was nicht eintreffen wird. Ein Götze, ein Bild aus Stein oder Holz oder sonst irgendwas, aus Stahl, das Auto oder iPad oder Karriere, wofür Leute immer leben. Es wird nichts nützen, wenn es wirklich drauf ankommt. Kann unserem Leben keinen Halt geben, kann uns nicht stärken, kann uns nicht helfen, kann uns nicht erfrischen. Das Ströme des lebendigen Wassers in der Wüste, keine Kraft. Siehe, all seine Anhänger werden zu Schanden und die Kunsthandwerker sind ja nur Menschen. Sollen sie sich alle versammeln, hintreten, erschrecken müssen sie, zu Schanden werden allesamt. Der Handwerker in Eisen schärft das Beil und arbeitet mit Kohlenglut und erformt es mit Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Er wird aber auch hungrig und kraftlos. Er trinkt kein Wasser und ermüdet. Das ist so sarkastisch eigentlich. Das ist göttlicher Humor, glaube ich, den wir hier sehen. Eine der ausführlichsten Stellen im Alten Testament über die Lächerlichkeit von Götzenbildern. Hier der Handwerker, der formt seinen Götzen. Das ist eine große Mühe, der macht sich viel Arbeit und er wird dabei hungrig und kraftlos und müde. Also der Schöpfer wird schon müde und dann soll das Geschaffene, der Götze, was helfen. Also ganz im Kontrast zu Gott, dem allmächtigen Gott, der gesagt hat, er schläft nicht, er ermüdet nicht und die, die auf ihn vertrauen, selbst die Jünglinge, die jungen Menschen werden müde und ermatten, aber die, die auf dem Herrn vertrauen, die werden nicht müde werden, sondern werden sein wie die Adler. Sie laufen und ermüden nicht, rennen und ermatten nicht. Das ist, wenn wir mit dem lebendigen Gott gehen. Aber wenn wir uns was selbst schnitzen, dann werden wir letztendlich ausbrennen. Burnout ist das moderne Wort dafür, was die Handwerker hier erleben. Also völlig lächerlich, sich vor dem selbstgeschnitzten, selbstgemachten niederzuwerfen, dafür zu leben. Und wie viele Menschen tun das? Der Handwerker in Holz spannt die Schnur, man will einen schönen geraden Gott haben, zeichnet es mit dem Stift vor, führt es mit dem Schnitzermesser aus und umreißt mit dem Zirkel und er macht es wie das Bild eines Mannes, wie das Prachtstück von einem Menschen, damit es in seinem Haus wohnt. Schnitzt sich in Götzen sich ähnlich. Wir haben so diese Traktate oben, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, von dem einen, der sich so ein Götzenbild schnitzt und es sieht genauso aus wie er. Und dann wirft er sich davor nieder. Es ist so lächerlich, sich vor dem, das ich gemacht habe, zu beugen und dafür zu leben und dieses Materielle. Er geht, um sich Zedern zu fällen oder nimmt eine Steineiche oder eine Eiche, also schön hartes, beständiges Holz. Wir wollen ja nicht, dass der Götze verfault, ne? Dass unser Gott verfault. Und ich meine, wenn du einen faulen Gott hast, dann ist es der falsche Gott, offensichtlich. Und zieht sie sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte unter Regen, lässt sie wachsen. Also zuerst zieht er sich so seinen eigenen, oder eigentlich das Material, das Ausgangsmaterial für seinen eigenen Götzen groß. Und das alles dient dem Menschen zur Feuerung. Und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und bäckt Brot, teils verarbeitet er es zu einem Götzen und wirft sich davon nieder. Macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er im Feuer. Auf dieser seiner Hälfte brät er Fleisch, isst den Braten und sättigt sich. Auch wärmt er sich und sagt, ha, mir wird es warm, ich spüre Feuer. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu einem Götterbild. Er beugt sich vor ihm und wirft sich nieder und er betet zu ihm und sagt, errette mich, denn du bist mein Gott. muss man nicht viel dazu sagen.
Nee.
Diese Verrücktheit, diese Lächerlichkeit von dem, der sagt, du bist mein Gott. Sowas, was er selbst geschnitzt hat. Teil Verheizer, Koch drauf.
Das ist ja das Beste. Man tut einen Baumfäller, die Hälfte tut der Verbrenner und bei der anderen Hälfte ist der Oh ja.
Du bist mein Gott.
Nee, also.
Dann grillt er noch auf dem Feuer und sättigt sich, damit er wieder stark wird, weil er so müde geworden ist vom Götzenschnitzen. Und dann den Rest stellt er sich in sein Haus und sagt dann, rette mich, du bist mein Gott. Wie verrückt. Wie verrückt. Und wie viele Menschen machen das ohne Götzenbild normalerweise? Ja. Zumindest nicht in unserer Kultur. Aber Leute, die schuften und schaffen, um sich irgendwelche Gegenstände anzuschaffen, ein Haus und Aktien und all das Zeug und dann am Ende sagen, rette mich, darauf vertraue ich mich, das wird meine Rettung sein und das wird mir Halt geben und das wird mein Leben heil machen. Du bist mein Gott, für dich lebe ich. Das ist verrückt. Vers 18, sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht, denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Also geistliche Blindheit, und er nimmt es nicht zu Herzen und hat keine Erkenntnis und keine Einsicht, dass er sage, oh, die Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt, auch habe ich auf seinen Kohlen Brot gebacken, ich brate Fleisch und esse und den Rest davon mache ich zu einem Gräuel, vor einem Holzklotz beuge ich mich. Fällt ihm nicht ein, wie geistlich blind Menschen sein können. Wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen. Sein Herz hat ihn irre geführt. Er rettet seine Seele nicht und sagt nicht, ist nicht Lüge in meiner Rechten. Also völlige Blindheit, völlige Verrücktheit. Aber was noch verrückter ist eigentlich heutzutage, ich meine, die Leute haben zumindest alle geglaubt, dass es irgendwo einen Gott gibt, und wenn wer gesagt hätte, es gibt keinen Gott, den hätten sie bemitleidet. Ja. Atheismus ist ja noch verrückter, ne? Sagt, es gibt keinen Gott. Ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit Psalm 19 gelesen. Die Herrlichkeit des Herrn, die Schöpfung zeugt von seiner Herrlichkeit, und der Tor sagt in seinem Herzen, es ist kein Gott, und es ist Torheit.
Und das war genau das, wo ich mir damals das erste Mal Gedanken gemacht habe, bevor ich zu Gott gekommen bin. Da habe ich dann irgendwann manchmal gedacht, das kann doch nicht alles so durch Zufall alles so aufeinander abgestimmt sein. Ja? Oder jetzt, weil das ja alles, die ganze Natur ineinander übergreift.
Ja. Die Schöpfung ist genial, und eigentlich heute verstehen wir das besser als noch je zuvor. Und man kann mit dem Teleskop ins Universum rausschauen und man sieht einen perfekten Plan, und wenn man eine von diesen Konstanten ein bisschen verändert, wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Und man kann heute bis in die kleinste Zelle reinschauen und sehen, dass da eine ganze Fabrik ist, könnte man sagen, in so einer Zelle. Die einfache Zelle, hat der Darwin damals noch gesagt, aber heute wissen wir, da ist gar nichts einfach. Das ist genial. Und
das fand ich so gut bei dem, da gab es damals so eine Zeichentrickserie, wie hat das geheißen? Es war einmal das
Leben. Es war einmal der Mensch.
Es war einmal der Mensch, ja. Es war einmal das Leben. Irgendwie hat es geheißen. Und da hatten sie ja diese Zelle gezeichnet und innen drin war der Mecklische Fabrik, also so eine Fabrik abgebildet, wo dann so arbeitet, und das fand ich klasse. Das ist früher immer geguckt.
Das ist wirklich so. Und Verrücktheit zu sagen, ich glaube an die Schöpfungskraft des Zufalls. Ja. Den Glauben habe ich nicht.
Ich muss ja immer lachen, wenn sie dann in deiner Tierdokus sagen, ja, die haben sich da angepasst. Und die sind da irgendwie da hingekommen. Wo ich mir dann denke, ja, alles. ist klar.
Ja, klar gibt es das auch, ne? Sie passen sich an, aber da muss man sagen, wie genial, das was schon da war, passt sich an. Wie Gott genial die Schöpfung gemacht hat, ja, ne? Dass wir uns anpassen können. Dann.
Die Möglichkeit haben, das ist anzupassen. Ja.
Aber die Vorstellung, dass es sich von unten, von der Zelle nach oben entwickelt hat, oder von der toten Materie sogar, nach oben entwickelt hat. Es wird kein Mensch glauben, dass ein Space Shuttle durch Zufall entstanden ist. Da war eine Explosion auf der Müllhalde und so viel Zeit vergeht und jetzt plötzlich steht mein Auto oder das Space Shuttle vor der Tür. Es wird kein Mensch glauben, aber wir sind noch viel, viel, viel komplizierter als das. Und das anzusehen und zu sagen, es gibt keinen Gott, das ist echt Torheit.
Ich hatte auf NTV, N24, hatte ich mal so einen Bericht gesehen über die Urtiere und so. Dann haben sie dann angefangen, ja, ein Vorfahre vom Mensch. Und dann haben sie auf einmal so ratteähnliches Vieh gezeigt. Da habe ich mal gedacht, alles klar.
Herzlichen Glückwunsch, ne? Was ist dein Wert, ne? Wenn das alles ist. Also es ist Torheit, ja. Ich meine, wenn man sagt, ein Agnostiker ist wenigstens einer, der sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht, ich bin mir nicht sicher. Das kann man vielleicht noch halbwegs vertreten. Obwohl Agnostiker im Lateinischen heißt es Ignoramus. Ein bisschen ignorant, ne? Aber ein Atheist sagt eigentlich, ich bin mir sicher, dass es keinen Gott gibt. Und okay, was weißt du denn alles? Ja, was kennst du denn alles? Warst du schon mal überall? Hast du? Es ist einfach völlige Blindheit, noch mehr als dass wir lachen darüber, wie lächerlich es ist von dem, der den Baum fällt oder erstmal großzieht, dann fällt und rumschnitzt und dann Teil verheizt und dann betet er den Rest an und ruft ihn um Hilfe an. Aber noch verrückter ist es zu sagen, es ist alles durch Zufall entstanden. Etwas kommt aus dem Nichts. Wir wissen, dass es nicht so ist aus der Physik. Unmöglich, dass etwas von nichts kommt.
Wir hat uns dann, also mein ehemaliger Pastor hat dann immer gesagt, ich muss es gerade übersetzen. Naja, wenn du glaubst, dass der Mensch entstanden ist, dadurch, dass er Amöbe irgendwann nur gerülpst hat, ja, dann viel Spaß. So auf die Art.
Ja, und ich meine, was ist dein Wert, wenn du zum Durchgangsprodukt in der Evolution bist und letztendlich ist eh alles sinnlos und alles zufällig und alles egal und dann bist du halt wirklich nicht mehr wert als dein Fifi oder deine Kuh und dann gibt es diese Philosophen, die Menschenrechte für erwachsene Tiere fordern und fordern, Kinder umzubringen, Neugeborene. Weil es gibt ja keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Also ganz gefährliches Denken auch, hat ganz krasse Auswirkungen. Naja. Vers 21. Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht von mir vergessen. Ist wunderbar, oder? Er sagt, okay, du... Ich denke, vielleicht der einzige psychologische Vorteil von den Götzendienern ist, oder der, der den Gott schnitzt, der kann sagen, ich bin selbst Gott, ich bin selbst der Größte. Das geht natürlich nicht, wenn wir einen wahren Schöpfer haben, der uns gemacht hat. Und ich meine, das ist auch der Grund, warum viele ihn verleugnen wollen, weil sie mit verantwortlich sein wollen und weil sie ihr eigenes Ding drehen wollen und tun und lassen wollen, was sie wollen und ihr eigener Gott sein wollen letztendlich. Aber auf der anderen Seite, die Wahrheit ist, ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann ist es nur richtig, dass wir für ihn leben. Dann ist er der Herr und wir seine Diener. Aber auf der anderen Seite, Israel, du wirst nicht von mir vergessen. Oh, wir haben einen Gott, einen persönlichen Gott. Einen Gott, der fähig ist, uns zu retten. Und er sagt, ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Wie wunderbar ist das? Diese ganzen Götzenschnitzer, es ist erkennbar, dass es menschengemachte Religionen sind, weil der Mensch muss sich immer irgendwie selbst retten, um zu seinem Gott zu kommen, wer immer das ist oder was immer das ist. Aber es liegt an dir, du musst dich retten. Ja klar, wenn man den Gott selber geschnitzt hat, ne? Wer sonst? Er kann nichts, er kann nicht retten. Aber unser Gott, der Schöpfer, er ist auch fähig, uns zu retten. Und das hat er natürlich in Jesus Christus getan, der unsere Schuld auf sich genommen hat, das perfekte Leben gelebt hat, was wir nicht leben können. Und dann unsere Schuld im Austausch auf sich genommen hat und bezahlt hat. Und ausgelöscht hat. Ich habe deine Sünden, deine Verbrechen ausgelöscht wie eine Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Bei Gott gibt es Vergebung, Wiederherstellung, Heilung, Heil. Jubel dir Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und all ihr Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Also wir haben einen lebendigen Gott, einen Erlösergott, der fähig ist zu retten, der fähig ist zu handeln, zu wirken. Und darüber können wir jubeln und uns freuen. Wir sind so gesegnet. Im Englischen gibt es so ein Lied, da geht es darum, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Text geht. Aber wir sind frei, dich anzubeten, so den wahren Gott. Und das stimmt. Das bringt Freiheit. Götzendienst führt in Sklaverei. Obwohl sie genau das Umgekehrte denken. Also sie denken, ich bin der Herr, alle müssen mir dienen. Aber letztendlich werden sie Sklaven von ihrem Götzen. Er ist ein Sexsüchtig und Materialisten, habsüchtig, immer mehr, 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 nie zufrieden. Alkoholsüchtig, was immer es ist. Hey, ich bin der Herr, ich kann tun, was ich will, ich kann saufen, so viel ich will, ja, kannst du. Am Ende bist du ein Sklave. Versklavt von etwas, was viel geringer ist als du. Aber wenn wir Gott, unseren Gott sein lassen und unseren Herrn sein lassen, wenn wir unseren Platz einnehmen, unseren Rechten, dann führt uns das in Freiheit. Dafür sind wir geschaffen. Und hier Lobpreis, Jubel, das sollte uns Freude machen. Wir können uns daran freuen und wir sollten das feiern, dass wir Gott kennen können. Dass wir den wahren und den lebendigen Gott, unseren Erlöser, kennen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleib an gebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitet. Wer war da bei mir? Und natürlich die Antwort ist niemand. Er ist der Schöpfer. Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden und seine Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten, der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme will ich austrocknen. Hier die Weisheit der Menschen, im Korintherbrief steht das auch, ne, oder Römerbrief steht das, dass die Weisheit der Menschen Torheit bei Gott ist. Und er macht diese Götzendiener zu Narren letztendlich, weil diese Götzen tot sind und nichts vorhersagen können und nicht handeln können. Aber das, was Gott durch seine Knechte sagt, wird passieren. Und es ist abgefahren, wie er sagt, hunderte Jahre zuvor voraus. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesaja hier prophezeit, ist Juda noch nicht zerstört und Jerusalem nicht zerstört. Und die Babylonier, die das tun werden, sind gerade so, ja, am Hochkommen schon langsam. Und er prophezeit die Zerstörung und dann darüber hinaus 70 Jahre später, nochmal 70 Jahre später, die Wiederherstellung. Und hier haben wir diese abgefahrene Prophetie, der von Kyros spricht, dem Perserkönig Kyros, nennt er hier beim Namen. Also mindestens 150 Jahre, bevor der geboren wurde, und so 200, 210 Jahre ungefähr, 220, bin mir nicht ganz sicher, bevor das eingetroffen ist, was er hier prophezeit. Es hat viele dazu gebracht, zu sagen, das kann ja unmöglich Jesaja geschrieben haben, weil Wahnsinn. Und dann haben sie Theorien entwickelt, dass es mehrere Jesajas geben muss oder mehrere Schreiber, die dann irgendwo zusammengefügt wurden. Das Problem ist, diese einzelnen Dokumente wurden natürlich nie gefunden. Aber Gott beweist hier, dass er Gott ist, dass er nicht in Raum und Zeit gebunden ist, dass er schon sieht, bevor Dinge geschehen, weil er hat es unter Kontrolle. Er wirkt das Ganze und er weiß, was er tun wird. Und er ruft hier den Kyros beim Namen. Hat er früher auch schon getan, als Jeroboam diesen Götzenaltar errichtet hat, ist auch ein Prophet gekommen und hat prophezeit über diesen Altar und hat gesagt, ein König namens Josia wird kommen und wird den Altar zerstören und so weiter und so fort. Das war auch 120, 130 Jahre, bevor Josia überhaupt geboren war. Aber hier eine unglaubliche Prophetie. Der von Kyros spricht, mein Hirt wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Das können wir im Nehemia nachlesen, Kapitel 1, die ersten paar Verse. Diese Aufforderung oder dieses Gebot von Kyros, der befohlen hat, dass Israel wieder nach Hause gehen darf. Das war die Politik der Meder und Perser im Gegensatz zu den Babyloniern. Ja, sie wieder zurückgehen lassen in ihr Land. Und der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet, dass Kyros Jesaja gelesen hat und er war so von den Socken. Es hat ihn so beeindruckt zu sehen, dass Gott hunderte Jahre zuvor seinen Namen festgeschrieben hat und beschrieben hat, wer er sein wird, was er tun wird, dass er den Befehl auch gegeben hat. Kapitel 45, Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen, und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen, und Tore bleiben nicht verschlossen. Also ein Werk des Heiligen Geistes. Er hat ja seinen Geist auf Kyros, heidnischen König, gelegt. Dem war das vielleicht nicht mal bewusst, warum er das alles macht, aber im Nachhinein, als er das dann gelesen hat, was hier 200 Jahre zuvor aufgeschrieben war, dass er Nationen unterwerfen wird und so weiter und so fort, hat er erkannt, okay, das ist echt Gottes Wort und Gott hat auch einen Auftrag an ihm. Ich werde vor dir herziehen und ich werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegeln zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Vorher hat er geschrieben, im Vers 27, Kapitel 47, der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme will ich austrocknen. Und hier spricht er von ehernen Türen, die er zerbrechen wird, und eiserne Riegel, die er zerschlagen wird. Die Geschichtsschreiber berichten uns, dass als Babel, also die Hauptstadt des babylonischen Reiches, als die gefallen ist, dass genau das passiert ist, was hier beschrieben ist. Babel war eine Stadt, die als fast uneinnehmbar gegolten hat. Ich glaube, die hatte 270 Verteidigungstürme in der Stadtmauer. Die Stadtmauer war unheimlich dick und weit. Die hatten Vorräte für 20 Jahre drin vorbereitet. Der Euphratfluss ist direkt durchgeflossen, also sie hatten Wasserversorgung. Und das war auch ihr Schutz natürlich, ein Stück weit der Fluss. Und was passiert ist, ist, dass Kyros seinen Armeen befohlen hat, den Euphrat umzuleiten. Das heißt, die haben das Wasser umgeleitet, um hier unter der Stadtmauer durchgehen zu können in dem Bachlauf. Und dann wird berichtet, ich glaube von Herodotus, dass auf unerklärliche Art oder Weise auch diese ehernen Tore der inneren Stadtmauer nicht verschlossen waren und dass die Armeen da erst durch den Fluss durch und dann durch die innere Stadtmauer und so die Stadt einnehmen konnte. Und wir wissen, es wird uns auch berichtet in Daniel 5, diese Geschichte, dass Belshazzar, der König von Babylonien, die haben sich so sicher gefühlt, dass der mit seinen Heerobersten und den ganzen Großen ein rauschendes Fest gefeiert hat. Und er hat ja dann die Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem, diese Gefäße, die heilig waren für Gott, die nur für seinen Gebrauch bestimmt waren, bringen lassen, und daraus haben die getrunken und gegessen. Und dann kam diese Hand, die an die Wand geschrieben hat und im Prinzip gesagt hat, okay, Belshazzar, deine Tage sind gezählt, es ist aus mit dir. Und in derselben Nacht sind die Armeen von Kyros in die Stadt einmarschiert und Belshazzar ist umgekommen und die Stadt wurde eingenommen. Genauso wie Gott es prophezeit hat. Und er hat natürlich bei seiner Eroberung hier unglaubliche Schätze erobert. Und Gott sagt ihm das alles voraus, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Und Gott wirkt mit uns so persönlich. Er ruft uns wirklich beim Namen. Er handelt ganz persönlich mit uns. Er ist eine Person und er handelt mit uns als Personen. Um meines Knechtes Jakob willen und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hast. Also Souveränität Gottes. Es war nicht so, dass er bewusst Gott nachgefolgt ist und bewusst versucht hat, auch hier zu erfüllen. Ich meine, gewisse Dinge hat man keine Kontrolle, zum Beispiel über seinen Namen, den gibt einem jemand anderer. Aber Gott kannte seinen Namen. Er hat ihn schon 200 Jahre zuvor bei seinem Namen gerufen und hier beschrieben, wozu er ihn auserwählt hat und was er durch ihn tun wird. Unglaubliche Prophetie, das ist ein Zeichen für einen lebendigen Gott, der außerhalb von Raum und Zeit ist, der die Geschichte in seiner Hand hält. Ich bin der Herr, Vers 5, und sonst keiner, außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Also der souveräne Gott, der alles tun kann, was er will, der Allmächtige, der Souveräne. Träufelt der Himmel von oben und ihr Wolken fließt über von Gerechtigkeit. Das Land öffne seine Ackerfurchen und sie sollen fruchtbar sein mit Heil und es lasse Gerechtigkeit hervorwachsen zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Gott, der Erlöser. Weh dem, der mit seinen Bildern rechtet. Spricht jetzt wahrscheinlich eher wieder zu den Israeliten, den Judäern, die rebellisch waren gegen ihn. Weh dem, der mit seinem Bildner rechtet. Ein Tongefäß unter irdenen Tongefäßen, sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Und sagt etwa dein Werk von dir, er hat keine Hände? Also der Töpfer hat natürlich absolut die Kontrolle über dieses Tongefäß, was immer er da formt, diese Vase zum Beispiel. Die Vase sagt nicht zu ihm, was machst du? Ich meine, wir machen das manchmal, weil wir so lebendige Gefäße sind. Und Gott ist unser Töpfer. Und er weiß, was er tut in unserem Leben. Und er formt uns und wir wissen auch, in welches Bild er uns formt. Das Modell ist Christus. Er will uns Christus ähnlich machen. Und im Epheser 2, Vers 10 lesen wir davon, dass wir sein Gebilde sind, also wörtlich im Griechischen sein Kunstwerk. Er formt uns und er hat Werke im Voraus zu uns bereitet, wie hier für Kyros. Er hat eine Berufung für uns und er formt uns. Und der Formprozess ist nicht immer unbedingt angenehm. Na, vielleicht sagt der Ton, warum drückst du mich da so und auf der Töpferscheibe? Ich wäre ganz schwindelig. Und dann denkt er, endlich bin ich fertig und dann in den Feuerofen. Und oh nein, feurige Umstände. Was machst du, Herr? Was machst du, Gott? Was machst du, Töpfer? Und der Töpfer weiß, okay, das macht dich hart. Das gibt dir Beständigkeit, er wirkt in diesem ganzen Formprozess und dann wird er vielleicht bemalt und denkt sich, oh, was ist denn das wieder? Aber am Ende ist es ein wunderschönes Kunstwerk und nicht nur ein Kunstwerk, sondern ein Gebrauchsgegenstand. Auch Gott will uns gebrauchen und er rüstet uns zu und er formt uns. Aber wenn ein Mensch zu Gott sagt, was machst du, ist es genauso verkehrt, wie wenn ein Töpferstück, ein Stück Ton sagt zu dem Töpfer, warum formst du mich? Oder weh dem, oder der sagt dein Werk von dir hat keine Hände, du kannst nichts. Natürlich kann er, wer ist gerade geformt. Und sagt, nee. Vers 10, weh dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zur Frau, warum hast du wehen? Ich meine, keiner stellt seinen Vater und seine Mutter in Frage oder zur Rechenschaft und sagt, hey, warum hast du wehen? Warum hast du mich gezeugt? Darüber hast du gar keine Kontrolle, ob du gezeugt wirst oder nicht, ob du geboren wirst oder nicht. So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner. Wollt ihr mich etwa wegen meiner Kinder fragen und über das Werk meiner Hände mir Befehl geben? Es gibt eine ganze Theologie, die versucht, Gott herum zu befehlen. Sag ihm, Amen, Jesu, wenn ich nur die richtige Formel verwende und meinen Glauben einsetze, dann muss Gott machen, was ich will. Totaler Rollentausch. Ich bin der Herr und er ist mein Diener. Nee, er ist umgekehrt. Er ist der Herr. Wir sind seine Diener. Wie dreist, wie verrückt eigentlich, wie unpassend. Wollt ihr mich wegen meiner Kinder fragen und über das Werk meiner Hände mir Befehl geben? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich war es. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all dem Heer habe ich Befehl gegeben, also dem ganzen Himmelsheer. Heer. Ich habe ihn, das heißt Kyrus, erweckt in Gerechtigkeit und alle seine Wege ebne ich. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten freilassen, nicht für einen Kaufpreis und nicht für ein Geschenk, spricht der Herrscher. Also ganz aus eigenem Antrieb wird er das machen, weil Gott sein Herz lenkt. In den Sprüchen heißt, ich glaube Kapitel 21, dass das Herz des Königs wie Wasserbäche in der Hand des Herrn ist. Gott lenkt. Wohl dem das wahrscheinlich gar nicht bewusst war, wer hier sein Herz und seine Gedanken lenkt. Souveräne Gott. Nicht für einen Kaufpreis und nicht für ein Geschenk, sondern Gott wirkt auf seinem Herzen. So spricht der Herr, der Erwerb Ägyptens und der Handelsgewinn von Kusch und die Sebäer, eine hochgewachsene Männer, werden zu dir übergehen und dir gehören. Sie werden dir nachfolgen. In Fesseln werden sie zu dir übergehen. Und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir flehen. Ja, bei dir ist Gott. Es gibt keinen sonst, keinen Gott. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter. Er ist fähig zu retten, er ist lebendig und irgendwann werden die Menschen das erkennen und sie werden zu Schanden und auch zunichte, sie alle miteinander, sie gehen allesamt in Schmach dahin, die Götzenmacher. Aber dann Vers 17, Israel findet Rettung in dem Herrn, ewige Rettung, er ist fähig zu retten. Es wäre verrückt, unsere Ewigkeit, unsere Erlösung an irgendwas anderes zu hängen, als an Jesus Christus, als an Gott allein. Weil in ihm ist Rettung. Ihr werdet nicht zu Schanden und nicht zunichte werden in alle Ewigkeiten. Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Also immer wieder, es gibt keinen anderen Gott. Aber er ist fähig, uns zu retten. Deswegen wollen wir ihm vertrauen. Vers 19, nicht im Verborgenen habe ich geredet, am Ort eines finsteren Landes. Ich sprach zu den Nachkommen Jakobs nicht, sucht mich vergeblich. Ich bin der Herr, der Gerechtigkeit redet, Wahrheit verkündet. Also Gott hat sich offenbart. Gesagt, sucht mich von ganzem Herzen und ihr werdet mich finden. Ich werde mich euch offenbaren. Verkündet Wahrheit, weil er ist die Wahrheit, er ist Gott. Versammelt euch und kommt, nähert euch allesamt die Entkommenen der Nationen. Keine Erkenntnis haben die, die das Holz ihres Götterbildes tragen und zu einem Gott flehen, der nicht retten kann. Ist der Unterschied. Gott kann uns tragen. Sie tragen ihren Gott. Das heißt eigentlich schon, jemand, der ein bisschen nachdenkt, muss eigentlich schon sagen, ist der falsche Gott. Wenn ich ihn tragen muss. Oder wenn ich ihn tragen kann. Keine Erkenntnis haben, die echte Blindheit, die das Holz ihres Götterbildes tragen und zu einem Gott flehen, der nicht retten kann. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Einzige, der retten kann, weil er ist der Mensch gewordene Gott. Unterschied zu allen Religionen. Alle Religionen sagen den Menschen, ihr müsst euch selbst erlösen, ihr müsst euch selbst nach Gott ausstrecken, irgendwie durch Meditation oder Werke oder Wallfahrten nach Mekka oder sonst irgendwas. In der Bibel sehen wir einen Gott, der sich zu uns heruntergebeugt hat und der uns gerettet hat als Geschenk aus Gnade. Das Einzige, was wir tun müssen, ist auf ihn schauen und ihm vertrauen. Berichtet und bringt Beweise herbei, ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies von all das her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich, der Herr, also immer wieder, Gott beweist uns, dass er Gott ist, weil er Dinge im Voraus prophezeit hat. Zeigt uns auch, dass die Bibel Gottes Wort ist. dass er der wahre Gott ist, weil er hat prophezeit, ganz konkrete, spezifische Dinge, zum Beispiel Kyros, den Perserkönig, mit Namen genannt, 200 oder über 200 Jahre zuvor, und hier Details beschrieben seines Lebens und seines Wirkens. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Also, dieser Aufruf gilt nicht nur den Juden, sondern allen Menschen. Lasst euch retten, kommt zu Gott, kommt zu Jesus, lasst dich retten. Vertraue dich ihm an. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, weil er keinen besseren schwören kann, lesen wir auch im Hebräerbrief, gibt keinen größeren. Aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. In dem Herrn werden gerecht sein und sich rühmen, alle Nachkommen Israels. Dieser Vers 24 wird im Philipperbrief zitiert, Kapitel 2. Nur über Jesus. Wir wieder sehen, dass Jesus Gott ist. Vor ihm wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Kapitel 46, machen wir auch noch schnell, das ist kurz. Bel bricht in die Knie, Nebo krümmt sich, ihre Götzenbilder sind dem Saumtier und dem Lastvieh aufgelegt worden. Also sie haben sie auf Kutschen geladen, haben sie herumgeführt. Bel oder Baal, das war der Hauptgott der Babylonier. Und Nebo war der Gott der Erkenntnis. Also wir haben das auch in den Namen Belshazzar oder Nebukadnezar. Eure Tragbilder sind aufgeladen, eine Last für das erschöpfte Vieh. Sie krümmen sich, brechen in die Knie allesamt. Sie können die Last nicht retten und sie selbst ziehen in die Gefangenschaft. Also wenn du einen Gott wegführen kannst, dann war er der falsche Gott, wenn deine Feinde ihn wegführen kann, statt dass er dich vor deinen Feinden rettet, dann spätestens sollte dir bewusst werden, du hast den falschen Gott gehabt, du hast für das Falsche gelebt. Und ich meine so heute auch, spätestens wenn deine Aktien abgestürzt sind, nichts überbleibt, sollte dir bewusst werden, vielleicht ist das doch nicht der Halt im Leben und der Sinn im Leben. Kann ja ganz gutes Werkzeug sein, wenn wir unsere Ressourcen für Gutes verwenden, aber es ist ein schlechter Herr. Hört auf mich, Haus Israel, und der ganze Überrest des Hauses Israel, die ihr von Mutterleib an mir aufgeladen, von Mutterschoß an, von mir getragen worden seid. Also wieder, die Götzendiener tragen ihren Götzen, der wahre Gott trägt uns. Und das ist wunderbar, das sollte uns große Zuversicht und großen Frieden geben. Er trägt uns. So wie in diesem Bild von den Fußspuren, wie in diesem Gedicht, gerade in den schwersten Zeiten, wo es nur eine Fußspur gibt, da hat er uns nicht verlassen, da hat er uns getragen. Er trägt uns. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan und ich selbst werde heben und ich selbst werde tragen und werde erretten. Gott verändert sich nicht, bis ins Greisenalter bin ich derselbe. Also wenn wir weil alt sind und gebrechlich sind und unfähig sind, uns selbst zu versorgen vielleicht. Gott sagt, ich bin dasselbe, ich verändere mich nicht. Und ich werde dich tragen, genauso wie jetzt. Wie Jesus gesagt hat, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugefügt werden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Oder das ist so eine Sorge auch, gerade in unserer Gesellschaft, die Renten und wie wird die Leute sorgen vor und dann verlieren sie ihre Vorsorge und das ganze Kartenhaus fällt zusammen und wenn man den Experten glauben kann, wird unser Pensionssystem auch nicht von ewiger Lebensdauer sein, weil es nicht finanzierbar ist.
Das stimmt aber jetzt, dass man sich selbst dabei erwischt. Ich weiß auch sagen.
Ja.
Also, das denkt man dann schon, wenn man dann so wieder liest, wo man dann denkt eigentlich, okay.
Ja, aber ich habe kein Geld groß, was ich zurücklegen kann, um vorzusorgen. Aber ich habe den Herrn. Und diese Verheißung wird gelten in 30, 40 Jahren. Wenn ich alter Mensch bin, wird er mich immer noch tragen, so wie er mich heute trägt und unsere Familie versorgt. Und wir erleben Versorgungswunder heute und wir werden die auch, wenn wir alt sind, erleben. Gott ändert sich nicht. Er ist treu. Einzige, was wichtig ist, ist, dass wir ihn zuerst suchen und sein Reich. Das heißt, dass wir uns von ihm regieren lassen. Dass wir ihn Gott sein lassen in unserem Leben und für ihn leben. Und dann alles andere, er wird uns versorgen. Sei es so oder so, durch Arbeit, die er uns gibt, oder durch Wunder. Ich selber werde heben und ich selber werde tragen und werde erretten. Und darauf können wir vertrauen. Darauf kann jeder vertrauen. Gott uns ruft, in die Mission zu gehen, wo wir nicht groß vorsorgen können, haben wir trotzdem Gottes Verheißung, dass er sich um uns kümmern wird. Vers 5, mit wem wollt ihr mich vergleichen und gleichstellen und mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen? Sie, die Gold aus dem Beutel schütten und Silber auf der Waage abwiegen, dingen einen Goldschmied, dass er einen Gott daraus macht. Sie beugen sich, ja, sie werfen sich nieder. Sie heben ihn auf die Schulter, tragen ihn umher und setzen ihn nieder an seine Stelle. Und er steht da, von seinem Platz weicht er nicht, er steht da, jetzt der Götze. Auch schreit man zu ihm, aber er antwortet nicht. Hilft ihm nicht aus seiner Not, also dem, der sich niederwirft vor ihm. Denkt daran und ermahnt euch, nehmt es wieder zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Sprich zu den Abtrünnigen, das ist Verrückte. Leute, die den lebendigen Gott verlassen haben, um irgendwelchen Götzen nachzulaufen. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist. Vorhersagende Prophetie. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott ist allmächtig, er kann alles tun, was er will, ohne irgendein Hindernis. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, Bild auf Nebukadnezar entweder oder auf Kyros, je nachdem, hat Nebukadnezar gerufen, um Israel zu richten oder Juda zu richten, und er hat den Kyros gerufen, um die Babylonier zu richten. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern, und mein Heil zögert nicht. Ich gebe in Zion Heil für Israel meine Herrlichkeit. Das gilt für jeden Menschen. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Jesus ist nicht weit weg. Es ist nur ein Gebet weit weg. Mein Heil ist entfernt. Der Retter ist da. Wie wunderbar das ist, dass wir dem lebendigen Gott kennen dürfen und folgen dürfen. Das macht echt allen Unterschied aus. Das ist ein toller Kontrast heute hier, wirklich so bildlich vor Augen gehalten. Der lebendige Gott im Gegensatz zu den Menschen, selbstgeschnitzten Göttern und Lebensphilosophien und Weltanschauungen, die wir uns so zurechtlegen. Religionen, das ist alles Schwachsinn eigentlich, macht keinen Sinn. Hast du noch was?
Nö, ich bin soweit.
Dann bete mal. Vater, danke nochmal, dass wir dich kennen dürfen, den wahren und den lebendigen Gott. Und das ist echt eine Gnade. Das ist eine Gnade. Herr, danke, dass du uns diese Blindheit in unserem Leben weggenommen hast und dass du uns Jesus gezeigt hast, dass wir erkennen durften, dass wir Sünder sind, dass du uns Sündenerkenntnis geschenkt hast. Dass du uns Jesus gezeigt hast, den Retter. Und Herr, ich danke dir für deine Wahrheit. Dass du zu uns sprichst, dass wir die Wahrheit kennen dürfen, das ist so befreiend. Und ich danke dir für das, wie du bist ein wunderbarer Gott. Ich danke dir für deine Verheißungen, dass du uns gerettet hast, dass du uns trägst und immer tragen wirst. Das gibt uns so eine Zuversicht, dass der allmächtige, ewige Gott uns trägt. Und Vater, wir beten für alle, die noch ihre Götzen rumtragen oder in ihnen rumfahren oder was immer damit machen. Wir beten, Vater, dass du Menschen hier in unserer Stadt und in unserer Region diese Blindheit wegnimmst und dass sie erkennen können, dass du existierst und dass du sie lieb hast und dass du sie schon gerettet hast. Dass sie einfach nur auf dich schauen müssen und umkehren müssen zu dir und sich dir anvertrauen. Und Herr, ich danke dir, dass wir unser Leben und unsere Familien und alles mit Zuversicht und getrost in deine guten Hände legen können. Du trägst, Herr, dafür sind wir so dankbar. Danke, Herr. Wir lieben dich, wir loben dich. Wir preisen dich, wir beten dich an. Du sollst der Herr sein und wir wollen dir nachfolgen. Unserem Schöpfer, unserem Retter, dem wir gehören.